herzlich willkommen zur heutigen Folge Swiftly Analyze. Swiftly Analyze. Swiftly Analyze. Hallo.
Hallo. Wie Melissa das letzte Mal schon wunderbar angekündigt hat, geht es heute so ein bisschen um unsere Geschichte, beziehungsweise wie Melissa zum Swiftie wurde und wie ich nicht zum Swiftie wurde, könnte man eigentlich sagen.
Ja.
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, fang an.
Also, wie gesagt, das letzte Mal schon erwähnt, wir haben so einen gewissen Generationenunterschied. Deswegen ist es vielleicht auch immer ganz funny, einzuordnen, was du so gemacht hast zu der Zeit. Aber als ich auf dem Weg zum Matura, beziehungsweise Abitur, wie es hierzulande heißt.
Du darfst es ruhig Matura nennen.
Nee, ich habe nichts zum Matura, aber also schon im Gymnasium, Sekundarstufe 2, um es ganz konkret einzuordnen. 2009 war tatsächlich das erste Mal, dass ich in Kontakt gekommen bin mit Taylor Swift. Vermutlich eigentlich sogar schon viel später, als ich in Kontakt kommen hätte können, weil Melissa, bitte ordne das mal ein, wann waren denn ihre richtig großen Hits?
Also ich glaube,
die ersten?
Nee, ich glaube, du warst schon relativ nah dran. Also klar, das Debütalbum war schon vorher, aber ich glaube, das war dann schon eher in den USA, dass das groß war. Und bei uns so die ersten großen Hits kamen mit dem Fearless-Album.
Ist das das, wo so dieses Romeo und Juliet-Lied und so,
genau.
Wie heißt das denn echt?
Love Story.
Love Story drauf ist.
Ja, da ist es drauf.
Das und hatte ich mir nämlich gedacht, dass ich das damals tatsächlich
an der Stelle würde ich kurz einhaken. Ich habe nämlich tatsächlich auch mal, ich habe nachgedacht. Und das war, glaube ich, das erste Lied, was ich von ihr damals noch auf dem Handy und dem, nee, das war nach meiner MP3-Player-Phase, aber auf dem Handy hatte, halb legal aus dem Internet gezogen. Ich habe, glaube ich, damals nach irgendeinem anderen Lied gesucht und war dabei so einer, wie gesagt, rechtlich Grauzone-Seite. Weiß nicht, wie viele Viren ich damit auch runtergeladen habe. Grüße gehen raus an Mama und Papa. Der PC war nämlich irgendwann nicht mehr nutzbar. Also es war tatsächlich auch so mein erster Kontakt. Aber wie gesagt, ich habe dieses eine Lied gehört. That's it.
Ja, ich muss sagen, ich habe es, wie gesagt, mehr so am Rande bekommen. Ich kann mich auch noch erinnern, Achtung Oldschool, dass es bei Viva im Fernsehen lief.
Ich kann damit noch umgehen.
Und das war aber witzigerweise über eine Schulkollegin, die mega emo war. Weil das war ja damals zu der Zeit, wo die Mädels alle hier ihre Fringes bis zur Nasenspitze getragen haben. Oder Stirnfransen, wie man bei uns sagt. Da man das Gesicht kaum sehen konnte. Komplett schwarz, auch mit Piercings überall und so. Und die war mega Swiftie-Fan. Und ich fand es damals schon sehr lustig, weil ich das irgendwie nicht, also für mich war sie halt damals, ich Country.
Ja.
Einfach nur Country. Und ich glaube, was sie damals zu der Zeit vermutlich auch noch größtenteils
war. Das lief auch alles noch unter Country.
Und deswegen fand ich es einfach so lustig, dass die, vor allem die hat auch sehr auf Songtexte damals schon gehört, dass die Taylor Swift so cool fand. Aber ich habe es halt irgendwie, ich war damals in meiner Punk-Emo-Phase und das war etwas, was ich so absolut nicht mit meinem Musikgeschmack vereinen konnte. Also die war nicht genug rotzig, die hat nicht genug rumgeschrien für meinen Geschmack. Und dann habe ich so einen richtig großen Gap in meinem Kopf und das nächste Mal auf meiner Wahrnehmung erscheint sie dann durch Shake It Off.
Okay.
Das heißt, das sind wie viele Jahre dazwischen? 15?
Shake It Off kam, nein, Shake It Off kam 2014.
Ja, aber auf jeden Fall, okay, sagen wir 5 Jahre dazwischen, dass ich sie gar nicht mehr wahrgenommen habe und ich kann mich nur erinnern.
Zwei Alben.
Wobei, zwischen, das stimmt ja nicht ganz, weil ich meine, durch diverse Bravo habe ich da nicht mehr gelesen zu der Zeit, aber...
Du meinst, dass du die nackigen Menschen da anschaust?
Maybe. Nein, Spaß, in dem Alter nicht mehr. Da bräuchte ich keine Bravo zum nackten Menschen sehen.
Diese Folge wird mit explizit markiert.
genau. Na, aber ich habe sie dann schon immer noch mitbekommen, aber mehr so als Drama-Queen. Also halt, das war mehr so, okay, es gab halt Anfang das erste Mal ihre Musik mitbekommen, dann gab es so einen großen Gap, wo ich nur mitbekommen habe, sie datet Menschen und irgendwelche Lieder sind über die Menschen, die sie datet. Und dann gab es Shake It Off, wo sie dann auf einmal richtig viele Leute auf einmal wieder cool fanden in meiner Umgebung. Genau, und dann ja jetzt der Weg den ich das letzte Mal schon beschrieben habe, also dass ich mich dann angefangen habe, mehr damit auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, erst die letzten 2 Jahre vermutlich.
Ich finde, das deutet jetzt schon sehr stark darauf hin, was das Thema unserer nächsten Folgen wird. Was ich nämlich super spannend finde, wie hier ist wieder das Wort, 1 Euro ins Spannenschwein.
Es ist aber alles sehr spannend.
Really? Wir könnten tatsächlich das, was du gesagt hast, so dieses Thema Marke Taylor Swift und Lyrics so ein bisschen noch verbinden mit unserem Herzensthema Feminismus. Die Tatsache, dass sie verschiedene Menschen gedatet oder auch nicht gedatet hat, und dass sie diese Erlebnisse in ihren Songtexten verarbeitet und wie das in der Öffentlichkeit geframed wird. Ja, ich glaube, das ist ein sehr feministisches Thema, weil, also Ed Sheeran tut das, Bruno Mars tut das und nirgendwo ist es ein Problem. Ja. Bei ihr war es ein Problem. Und gerade so diese, was du beschrieben hast, diese Gap, ich fand's interessant, dass du gesagt hast, bis Shake It Off hast du dann so dieses Drama, weil ich vermute, also ich sage jetzt mal, wenn es Menschen gibt, die diesen Podcast hören und wenn es Menschen gibt, die auch nicht so tief im Thema drin sind, für die wird dann wahrscheinlich sogar nochmal die Phase danach, nach Shake It Off bzw. 1989 bis zum Reputation-Album vielleicht sogar noch eher im Kopf sein. Da war nämlich dieses ganze Kanye West, Kim Kardashian, She's a Snake Drama.
Ah doch, und das kann ich mich auch noch erinnern.
Genau, und das war nämlich noch danach.
Ja.
Und wenn du sagst, du hast quasi in der Zwischenzeit von der Musik nichts mitgekriegt,
nee,
dann hast du 2 großartige Alben verpasst.
Warte mal, welche sind das denn?
Speak Now. Und das wiederum ist tatsächlich ein Album. Grüße gehen wieder raus an eine Person, die jetzt weiß, wer sie ist, die mit ihrem Mann auf dem Taylor Swift Konzert in Hamburg war. Und der ist eigentlich auch der krasseste Metalhead. Aber er feiert das Speak Now-Album extremst. Und ich glaube, dass das ihr, also was du meintest mit die Freundin, hatte eine Emo-Phase und hat Fearless gefeiert.
Mhm.
Ich hätte sogar noch eher Speak Now gedacht.
Weil wann ist Speak Now rausgekommen?
2010 kam das Album.
Nee, also das war aber ganz sicher, dass ich es erstmal gehört habe, 2009, weil das war das Jahr, als Michael Jackson gestorben ist.
Du hast Speak Now verpasst und du hast Red verpasst. Und es sind auch 2 individuelle, spannende Alben, die beides so ein, was haben, was sie auszeichnet. Speak Now war ein Album, das sie komplett alleine geschrieben hat.
Mhm.
Ausnahme, wenn man die Deluxe-Version hört, dann ist da ein Bonussong mit drauf, den sie tatsächlich nicht alleine geschrieben hat. Aber an sich hat sie mit zarten 19 oder so Jahren ein komplettes Album alleine geschrieben.
Krass.
Während sie auf Tour war. Aber Red war dann so ein bisschen der Wechsel zum Pop. Also bei Red hat sie dann zum Teil, also eigentlich von beiden Seiten Kritik gekriegt. Aus der Country-Bubble, weil es den Leuten nicht mehr Country genug war.
Mhm.
Und aus der Pop-Bubble, weil es ihnen nicht Pop genug war.
Hatte sie eigentlich jemals so eine, also ich weiß schon, dass sie Country war, aber war sie jemals auch so richtiger Country-Star? Also so wirklich auch in der Country-Schiene dann so groß bekannt? Blöde
Frage. Also sie hat schon mit auch so großen Country-Leuten kollaboriert und war da bei denen Pre-Act und so. Also der Ursprung war Country. Und dann hat sie irgendwann Richtung Pop gewechselt. Oder
spannend.
Also ich meine, she lived in Nashville.
Nashville. Das habe ich letztens gelernt, dass sie mit ihrer Mutter extra dort hingezogen ist.
Die ganze Family, ja.
Siehst du? Ich weiß doch Dinge.
Sie ist geboren in, oder sie kommt ursprünglich aus Reading, Pennsylvania. Dort hat sie auf einer Christmas Tree Farm gelebt. Gibt es auch ein Lied, das heißt Christmas Tree Farm. Deswegen habe ich das jetzt auf Englisch gesagt.
Das hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich ihre Lyrics deeper finde als vorher.
Es ist ein ganz netter Weihnachtssong. Das ist jetzt nicht der mit den deepsten Lyrics.
Okay.
Nee, und bei Red, da kam dann so ein bisschen der Wechsel in Richtung Pop.
Mhm.
Und so Full Pop war dann eben mit 1989 und dem diesem Album, wo sie dann aber komplett in die Pop-Schiene ging.
Das heißt, 1989 ist das Album, wo auch Shake It Off drauf ist. Ah, verstehe. Aber Melissa, wann bist denn du dann eigentlich eingestiegen, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind?
Zu spät, zu spät. Also ich kannte vorher immer schon so einzelne Lieder, also so, ja, Klassiker, was im Radio lief, also Shake It Off oder aus den früheren Alben Love Story oder aus Red noch, We're Never Getting Back Together und so. Und
ever.
Genau das. Und was ich tatsächlich auch, und was, glaube ich, für mich so das erste Mal die Verbindung mit so deeper in Lyrics war ein Song, der heißt Ronan.
Mhm.
Triggerwarnung Tod. Das Lied hat sie geschrieben über einen kleinen Jungen, der an Krebs gestorben ist.
Ja.
Und sie hat den Blog von seiner Mutter entdeckt,
mhm,
und hat daraus quasi ein Lied gemacht, hat sie auch vorher gefragt, ob es okay ist, wenn sie das veröffentlicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn nicht, hätte ich es ein bisschen weird gefunden.
Nee, sie hat es schon geklärt und
ja.
Es war nicht auf dem Red-Album drauf, aber es war so zu der Zeit. Es war dann letztendlich bei Red Taylors Version drauf und wenn ich richtig informiert bin, sind die Erlöse aus den Songs auch an irgendeine Stiftung oder so gegangen.
Mhm.
Und das Lied, da bin ich mal zufällig drauf gestoßen und ich fand das. Hattest du das früher auch so, dass du manchmal zu Hause in deinem Zimmer saßt und dann einfach traurige Musik vorm Laptop gehört hast und geweint hast?
Du hast doch nicht zugehört. Ich hatte eine Emo-Phase.
Okay, gut.
Genau. Es gibt sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder von mir aus einer gewissen Zeit.
Und genau, und ein so ein Lied, wo ich wirklich ein, zwei Abende da saß und es einfach angehört habe und geweint habe, weil das Leben ist traurig. Das war dann so mein erster Kontakt mit so deepen Lyrics, aber habe das auch nicht weiter verfolgt. Und so richtig ins Game eingestiegen. Wie sollte es anders sein, wenn ich während Corona... Taylor Swift ist eines meiner Corona-Hobbys, das hängen geblieben ist.
Interessant. Ich dachte, du wärst schon viel länger
Swift. Nee, überhaupt nicht. Ich habe, und eigentlich bin ich auch nicht über Taylor Swift direkt reingekommen, sondern ich habe und höre immer noch sehr gerne Podcasts. Und ich habe einen Podcast gehört, einen True-Crime-Podcast. Shoutout an der Stelle. Puppies and Crime. Große Empfehlung. Die beiden haben sich über das neue Taylor Swift-Album unterhalten. Und da ging es ums Folklore-Album, das ich ja quasi letzte Folge auch schon mal angeteasert habe.
Mhm.
Und das war damals ein Surprise-Drop. Sie hat mittags gepostet so, übrigens, morgen kommt mein neues Album, habt Spaß damit.
Cute.
Und die hat sich dann darüber unterhalten und es war Corona, ich habe Masterarbeit geschrieben, man konnte nicht raus, ich hatte nichts weiter zu tun und dann dachte ich mir, hörst halt mal rein. Und an der Stelle fällt mir ein, wir haben einen Lyric of the Day.
Oh, hier kommt unser Jingle, der noch nicht existiert.
Lyric of the Day. Finde ich gut so. Und zwar ist dieses Zitat, nein, ich verrate noch nicht, aus welchem Lied es ist. Ich habe es vorhin schon geteasert, glaube ich.
Vielleicht habe ich es schon wieder vergessen.
Dieses Zitat lautet, I think I've seen this film before.
Ah, der sagt mir sogar was.
Ja.
Ach, aus Exile.
Genau. Ja, warum habe ich dieses Zitat rausgesucht? Exile war das erste Lied, das mich so richtig gefesselt hat.
Mhm.
Zusammen mit einem weiteren Lied auf dem Album, das heißt Betty. Ich finde es ganz witzig, dass ich genau die zwei Lieder rausgesucht habe, weil ich finde zum Beispiel, die sind ein gutes Beispiel dafür, dass zwar ein Album irgendwie einem bestimmten Stil folgt oder ein bestimmtes Gefühl ausdrücken will, aber die Lieder trotzdem sehr unterschiedlich sein können. Und das Lied Betty habe ich auch einfach cool gefunden, weil meine Oma Betty heißt.
Ach, Betty. Ich habe verstanden, Betty.
So nee, Betty, der Name tatsächlich. Also es ist tatsächlich der Name.
Okay.
Fun Fact, das ist der Name von einem Kind von Blake Lively. Und
ach, die sind ja so eng, oder?
Probably not anymore.
Waren mal so eng,
bevor... Nix gewiss, war's mal nicht.
Das Drama angefangen hat letztes Jahr.
ja, aber deshalb... fand ich das Lied von Anfang, vielleicht war ich da ein bisschen gebiased, aber das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass die Musik sich doch innerhalb eines Albums irgendwie unterscheiden kann und trotzdem eine Message rausbringen kann.
Mhm.
Und ja, wir sind jetzt, das war jetzt auch wieder ein bisschen abschweifender Podcast, aber genau, ich habe dann Folklore gehört und habe das dann immer wieder gehört und hab dann auch irgendwann immer wieder die Taylor Swift Complete Collection auf Spotify ausgepackt.
Oha, wie viele Lieder sind da denn drin?
Alle.
Alle.
Ich glaube, mittlerweile dauert die Playlist 28 Stunden oder so.
Oh, Alter.
Ich habe viel Masterarbeit geschrieben. Auf jeden Fall habe ich das immer wieder gehört. Und dann kam irgendwann Evermore und das fand ich dann auch toll. Und Folklore und Evermore sind ja so diese Schwesternalben. Also ist es vielleicht...
Fan?
Sie hat sie tatsächlich selbst so bezeichnet und bezeichnet sie auch immer wieder so, dass quasi Folklore und Evermore Sisters sind. Sie sind vom Stil her sehr ähnlich.
Mhm.
Und wir hatten es ja auch schon drüber, jedes Album ist so eine eigene Era Die Eras unterscheiden sich durchs Farbkonzept, durch die Stimmung, die transportiert wird, ja, aber auch zum Beispiel durch die Schriftarten, die verwendet werden. Und eigentlich hat jedes Taylor Swift-Album im Titel oder halt auf dem Cover so eine eigene Schriftart. Mhm. Folklore und Evermore haben die gleiche. Also die Story, die sie so quasi erzählt hat, ist so, naja, sie haben Folklore geschrieben, aufgenommen und veröffentlicht. Das war ein relativ kurzer Prozess. Also ich meine, Pandemie ging so im März los. Im Juli war das Album draußen. Also
ja,
es muss sehr schnell gegangen sein. Aber sie konnten halt nicht aufhören zu schreiben. Mhm. Und dann waren sie so, ja, dann lass halt noch ein Album rausbringen.
Aber klingen die auch ähnlich?
Also, wenn man sie nicht gut kennt, die Alben, glaube ich, kann man sie gut, oder könnte man denken, es ist eines. Mhm. Wenn man sie kennt, hört man die Unterschiede. Also es ist beides eher so in so eine eher Indie-Richtung. Man hört Unterschiede in der Musik. Es sind Nuancen, aber ich finde, man hört sie. Und man hört auch ein bisschen Unterschiede in den Lyrics. Ich habe mal gelesen, Folklore beschreibt, wie du mit Trauer umgehst. Mhm. Und Evermore beschreibt, wie du mit Heilung umgehst.
Ja.
Folklore ist auch sehr geprägt durch mehr fiktive Geschichten noch, finde ich. Mhm. Also angeblich fiktiv. Aber da gibt es zum Beispiel drei Songs, die eine Dreiecksbeziehung oder beziehungsweise so ein Teenage-Love-Triangle beschreiben. Mhm. Und jeder Song quasi aus der Perspektive einer anderen Person in diesem Drama.
Ja.
Sowas hat es zum Beispiel auf Evermore nicht.
Was mich interessieren würde, ist, klingen für dich die Lieder innerhalb eines Albums sehr unterschiedlich oder klingt das, als würde das alles so aus einem Guss kommen? Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass irgendwie Taylor Swift manchmal in so einen, wie sagt man, in so einen Flow kommt beim, mhm, Schreiben und dann quasi sehr viel auf einmal produziert vermutlich. Mhm. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob genau das der Grund ist, wieso ich mir manchmal schwer tue, ich hoffe, ich offende jetzt niemanden, darin irgendwie die Unterschiede, ja, zwischen den Liedern auch zu hören, weil einfach alles so aus einem kreativen Fluss bei, ja, ihr kommt. Und wenn du dann jetzt sagst, ja, sie hat da quasi zwei Alben direkt geschrieben, weil sie konnte quasi nicht aufhören und hat das nächste quasi gleich dann nachproduziert, das würde irgendwie für mich da reinpassen.
Also ich muss sagen, wo es mir auch tatsächlich sehr so ging, war bei Tortured Poets Department. Mhm. Ist zu meinem Lieblingsalbum geworden. Aber als ich es das erste Mal gehört habe, ich fand es toll, aber ich fand es am Anfang sehr schwierig, einzelne Songs zu unterscheiden. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich mir denke, wie konnte ich die jemals ähnlich finden? Mhm. Ich glaube, was das noch so ein bisschen verstärkt, diesen Eindruck, dass sich viele Lieder ähnlich anhören, ist, dass sie halt jetzt in den letzten Jahren super viel mit Jack Antonoff zusammengearbeitet hat, mhm, mit dem Producer. Und der halt schon einen sehr erkennbaren Stil hat, mhm, und so diese ganzen Synth-Pop-lastigen Sachen von ihr, die sind eigentlich alle von Jack Antonoff produziert. Auch so ein bisschen Einordnung, der Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts ist vor Release von Showgirl. Weshalb ich schon echt gespannt bin auf das neue Album, wo er ja wohl gar nicht dabei war. Also die Info, die man bis jetzt hat, ist, dass das alles von Max Martin und Shellback produziert wurde. Und sie hat wahrscheinlich auch wieder mitproduziert. Aber das ist halt mal einfach wieder was anderes. Also der hat bei Reputation hat er schon mitproduziert, dann die Lover hat er produziert, die Pandemie-Alben hat er produziert, Midnights hat er produziert, die ganzen Taylors Versions. Was jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen kritisiert wurde, dieses schon wieder Jack Antonoff. Ich finde ihn großartig, aber ich finde es auch cool, dass mir wieder was anderes kommt. Mhm. Deshalb, ich verstehe diesen Punkt, den du anbringst. Es kann sein, dass es wirklich ist, dass es so dieser kreative Guss ist und dass das Album ja auch immer eine sehr starke Richtung, sehr starkes Gefühl einfach transportiert. Aber es kann auch ein bisschen einfach durch die Production kommen.
Ich finde, das war aber auch gar nicht so als Kritik zu verstehen, sondern ich höre tatsächlich sehr gerne auch Konzeptalben. Mhm. Und okay, das wird jetzt 99, sagen wir, okay, vielleicht sogar 100% der Menschen, die hier zuhören, nicht sagen. Aber es gibt von Jethro Tull eine, ja, aber okay, köpft mich nicht, 70er, Rockband, die vor allem dadurch bekannt geworden sind, dass ihr Lead Ian Anderson Querflöte spielt. dass das mit reingebracht hat, gibt es ein Album, das heißt Thick as a Brick. Und das ist wie sehr viele Konzeptalben damals so ein einziges Kunstwerk, also beziehungsweise damals ja noch Schallplatte, ja. Eine Seite quasi, die wo die Melodie so einfach anfängt, sich aber immer wieder wiederfindet und dann quasi immer wieder so sinnvoll verläuft. Und das kann man gar nicht unterteilen in unterschiedliche Lieder. Und ich frage mich, ob nicht irgendwie Taylor Swift in ihrer Art zu schreiben auch ein bisschen eigentlich so ist, wie es früher oft gemacht wurde, wenn die Leute ein Konzeptalbum geschrieben haben. Und wenn du dann sagst, irgendwie, das sind zwei Schwestern, und wenn man das jetzt umlegt auf die Art, wie früher Platten geschrieben wurden, dann wäre das eine die Seite A und die andere die Seite B.
Voll.
Wobei das so ein Fluss ist, wenn du weißt, was ich meine.
Also ich, ohne jetzt das Album zu kennen, von dem du gesprochen hast.
Das wirst du dir noch anhören müssen. Das ist hier übrigens auch etwas, was kommt. Melissa muss sich diverse Dinge anhören, die sie in ihrem Leben sonst nie gehört hätte.
Ich freue mich schon drauf. aber ja, doch, könnte man so sehen. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch mit Tortured Poets, was ja angekündigt wurde als The Tortured Poets Department. Und dann kam das raus und an dem Tag, deutsche Zeit, früh um 6. Und um 8 Uhr hieß es, Surprise, es ist ein Double-Album. Hier sind noch weitere Lieder. Viel Spaß beim Weinen.
Oh, krass.
um mal ein bisschen die Situation bisschen bildlicher darzustellen. Das war logischerweise ein Freitag, als es rauskam. Freitag ist mein Homeoffice-Tag. Ich bin früh um 6:15, für die, die 3/4 nicht verstehen.
Ah, bitte.
6:15.
Hey, wir sind ein 3/4-Podcast. Das muss an dieser Stelle mal gesagt werden.
Aber es stimmt auch nicht ganz. Ich bin schon um 5.30 Uhr aufgestanden, weil ich zu dem Zeitpunkt früh noch Yoga gemacht habe, weil ich zur Zeit zu faul bin.
5.30 Uhr für Yoga.
Ja, weil ich musste um 6 Uhr fertig sein, um das Album zu hören.
Oh Gott, Melissa.
Auf jeden Fall, ich habe das früh um 6 angefangen, dann haben wir gefrühstückt. An der Stelle, mein Freund ist kein Swiftie, das heißt, ich durfte es nicht beim Frühstück weiterhören.
Ja.
Und habe dann weitergehört, habe angefangen zu arbeiten und war so beim vorletzten Lied. Habe gerade Clara Bow gehört und es war klar, um 8 Uhr kommt noch eine Überraschung. Das wurde so angeteasert. Und öffne Instagram und hier Surprise, Doppelalbum. Und ich stehe auf und ich gehe in unser Büro und mein Freund war auch im Homeoffice. Ich habe ihm einfach nur angeschaut, Kinnlade unten, Augen offen, es ist ein Doppelalbum. Und er schaut mich einigermaßen verwirrt an, weil er war gerade halt irgendwo in Excel oder so. Und so, was? Es ist ein Doppelalbum. Da ist noch was. Und dann bin ich wieder abmarschiert und habe es angehört und habe geweint und fand es toll. Genau, also da sehe ich es auch so. Also das stimmt, so habe ich das noch nie betrachtet. Also wahrscheinlich könnte man, also ist jetzt wahrscheinlich auch eine kontroverse Meinung, vielleicht auch nicht so kontrovers, Hot Take, Cold Take, I don't know. Aber vielleicht könnte man Evermore und Folklore zusammen sehen wie Tortured Poets und The Anthology. Also The Anthology ist dann so dieser zweite Teil, der Surprise-Teil.
Ja, spannend. Das ist nämlich irgendwie, also halt, es gibt schon mittlerweile auch noch andere Künstler, die irgendwie dieses Konzeptalbum schreiben, wieder aufnehmen.
Hm.
Ich liebe das auch. Ich liebe auch ganz viel Prog-Rock-Sachen, wo das genau, ich weiß nicht, wie viele Dinge ich dir aufzählen kann, die großartig sind. Wir haben ja noch sehr viele Folgen to come.
Unlimited.
Unlimited. Shoutout an Jeff Rotal und Thick as a Brick. Viel Spaß beim Hören.
Vielleicht sollten wir so Shownotes machen, wo wir unsere Shoutouts der Woche mit reinnehmen.
Ja, ich glaube, wir müssen das nicht. Wir packen das in die Shownotes.
Manchmal brauche ich auch sehr lange, bis ich Lyrics wirklich verstehe. Oft brauche ich mindestens so lange, bis die Texte auf Spotify verfügbar sind. Oder ich sie halt dann online irgendwo google.
Hm.
Ein konkretes Beispiel, wo ich es relativ schnell gecheckt habe, jetzt zuletzt bei Tortured Poets, war zum Beispiel das Lied I Can Do It With A Broken Heart, was ein typisches Jack Antonoff-Lied ist, weil es ein relativ trauriger Text mit sehr Upbeat-Musik ist.
Das habe ich mir nämlich auch immer gedacht. Und das ist das, was mich dann manchmal ein bisschen nervt. Ehrlich gesagt, vielleicht bin ich kein Jack Antonoff.
Vielleicht bist du einfach kein Jack Antonoff-Fan. Und da habe ich zum Beispiel relativ schnell gecheckt, weil da geht es im Endeffekt darum, wie sie mit extremem Liebeskummer die Eras-Tour spielen musste. Und da ist am Anfang wenig Instrumente und so weiter im Hintergrund, sodass der Fokus sehr stark auf dem Text liegt und deswegen war es da relativ einfach.
Ja.
Ein anderes Beispiel auch von Tortured Poets war LOML. Mhm. Du bist viel im Internet unterwegs. Weißt du, wofür die Abkürzung LOML eigentlich steht?
Laughing my ass.
Was, ich weiß mal, was nicht, wie du von LOML auf S kommst.
Nein, ich meinte LMFAO. Das ist dieser Schaffelsong. ja, Entschuldigung, ich bin nicht so gut mit Worten. Buchstaben scheinbar.
Podcast. LOML steht eigentlich in der Internetsprache für Love of My Life.
Laughing my ass off. Das ist ein bisschen was anderes.
Und Taylor wäre nicht Taylor, wenn sie da nicht eine Doppeldeutung reingebracht hätte. Und es geht quasi, im Refrain geht es immer so, sad I'm the love of your life.
Ja.
Und dann ist dann das ganze Lied so, okay, love of your life. Aber es heißt ja L-O-M-L. Und am Schluss kommt dann die große Auflösung. But you're the loss of my life.
Oh.
Das war mein Surprise-Song beim Konzert. Ich habe viel geweint. Vielleicht noch so ganz kurz den Rest, wie es dann bei mir so ein bisschen eskaliert ist. Also nach Evermore war ich dann so ein bisschen drin und war halt einfach eine Künstlerin, die ich gern gehört habe.
Mhm.
Und dann kam dieses Ganze mit den Taylor's Versions. Und ich bin mir sicher, dazu werden wir mindestens eine Folge, nicht sogar mehrere machen, wie es dazu kam und was das bedeutet.
Oh,
und
da bin ich schon sehr gespannt.
Deshalb will ich da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber auf jeden Fall kam dann Fearless, Taylor's Version. Und das habe ich dann auch eher so über Instagram und so mitgekriegt. Gab es dann auch quasi vorab Singles, Love Story zum Beispiel, wurde vorab als Taylor's Version veröffentlicht. Und dann bin ich da so ein bisschen mehr reingekommen und war auch zu dem Zeitpunkt vielleicht viel auf Social Media unterwegs und habe da meinen Algorithmus ganz gut trainiert und bin dann immer weiter reingerutscht über den Sommer hinweg, also Sommer 2021.
Mhm.
Und so richtig angekommen im Fandom bin ich dann im Herbst 2021. Da kam dann nämlich Red Taylor's Version raus. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann meinen Algorithmus gut genug trainiert, dass der mir lauter Taylor Swift Content und vor allem Fan Content anzeigt. Und auch das, was das Fandom so ein bisschen ausmacht oder auch die Beziehung zwischen Künstlerinnen und Fans, diese Easter Eggs und dass Hinweise gegeben werden auf das, was kommen kann. Und es gibt Rätsel und Theorien. Und das ist ja eigentlich alles eine große Rätselsuche immer.
Mhm.
Und Red Taylor's Version war dann der erste Release, auf den ich so richtig hingefiebert habe.
Ja.
Da bin ich zwar noch nicht früh um 6 aufgestanden, aber ich habe dann schon direkt an dem Tag das auch gehört. Und da gab es dann auch diese From the Vault Songs, also quasi bisher unveröffentlichte Songs, die da mit drauf waren. Mhm. Unter anderem All Too Well, die 10-Minute Version. Ich glaube, allein zu dem Lied können wir auch eine eigene Folge machen.
Ich glaube, das habe ich sogar mal gehört. Also zumindest zur Hälfte. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Lied dauert schon ganz schön lange.
Dauert tatsächlich 10 Minuten. ja, und dann war ich wirklich angekommen. Und ich glaube, nochmal eine neue Eskalationsstufe hat es dann genommen, als ich den Swift Space kennengelernt habe.
Was ist das denn eigentlich genau?
Das ist einfach eine Fangruppe. Die WhatsApp-Gruppe aus ganz Deutschland. Ganz viele unterschiedliche Menschen. Ja, und here I am. Und ungefähr zu der Zeit ging das dann auch los, dass ich ständig Menschen mit Taylor Swift wissen zugedumpt habe und dass das meine Love Language geworden ist.
Ja, aber Melissa, danke auf jeden Fall, dass du uns deine wunderbare Geschichte erzählt hast. Und ich habe direkt in meinem Kopf lauter Themen, wo ich mir denke, die würde ich in den nächsten Folgen irgendwann gern mal ansprechen. Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Wir hören uns beim nächsten Mal,
wenn es wieder heißt Swiftly Analyzed.
Ade.
Baba.